22 stairs to down at.
Das war noch immer der Grande, der Richard ist noch nicht. Holt er das gerade, oder?
Ja, der Richard holt es gerade.
Ja, dann können wir vielleicht gerade die andere Sache noch anschauen. Ich habe dem Herr Römmelchen nochmal diese Frage gestellt, die wir da letztes Mal aufkamen, ne? Ne? Mit dem auch andere Wesen, wenn alles nur unser, die Erscheinung, alles was erscheint, letztlich nicht außen selbstständig existiert, sondern nur die Manifestation der Gewohnheitsmuster unseres eigenen Bewusstseins ist, wie das ja hier praktisch herausgearbeitet wurde. Was ist dann mit anderen Wesen? Sind andere Wesen überhaupt existent? Und dazu gibt es, also einmal war ja klar geworden, dass der, was sonst als Bewusstsein des anderen erscheint, eben nicht das Bewusstsein des anderen direkt ist, das geht ja wieder zum Widerspruch, sondern nur die eigene Erscheinung. Und damit ist
bei Cities.
Ne? Ja, überhaupt, ne? Praktisch. Ne? Das wird also nur, erscheint nur eine, etwas dem Ähnlichen. Und dann fragt sich, ist dann überhaupt etwas da wie dieses andere Wesen? Wobei das eben.
Entschuldigung, ich bin so fehlt, du hast schon lange
nicht. Nein, das hat gerade angefangen. Ja. Ne? Ich muss gerade drüber reden, ob du existierst. Das hat nämlich letztes Mal nur eine gezweifelt, wo ich geblieben bin. Ja, das war die Frage, die wir letztes Mal hatten. Ja,
genau.
Und das habe ich damit hier gefragt. Und das sagt halt hier, dass auf der relativen Ebene, dem bloßen Anschein nach, kommt es uns ja so vor, als ob andere Wesen existieren, wie in dem Maße, wie wir selbst, wenn wir davon ausgehen, dass wir selber existieren. Ja, also wir gehen ja davon aus, dass so relativ gesehen, ohne zu nachzudenken, tun wir ja so, als ob wir existieren. Und mit der gleichen Berechtigung müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass dann auch andere existieren, auf dem Weg, auf der Ebene des Anscheins. Ne? So handeln wir ja auch. Ne? Das wäre ja auch im Traumbeispiel so, solange man den Traum nicht als Traum erkennt, verhält man sich ja so, als ob andere Wesen existieren. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, anfängt über die Wirklichkeit, was ist dann, dann kann man, dann ist es in der Tat ja so, dass dann auf der Ebene des Wahrnehmungsbewusstseins da keine Verbindung mehr gesehen werden kann, weil alles, was uns als Wahrnehmung erscheint, als nicht äußerliches Objekt ist, sondern nur Projektion unserer Gewohnheitsmuster. Und also von dem normalen Wahrnehmungsbewusstsein aus können wir da keine Verbindung annehmen. Wenn Sie die Verbindung, die hergestellten Römisch, die sagt es dann so, wir müssen diese Verbindung des getäuschten Wahrnehmungsbewusstseins, die durch Verstehen und durch Meditation reinigen, sodass wir zu einer Verbindung von Weisheit gelangen. Ich habe ihm das dann nochmal gesagt, ja, gibt es dann überhaupt ein äußeres Wesen oder nicht? Kann man das jetzt, also wie kann man das jetzt genau darstellen? Und wir sind auch dann auf verschiedene andere Punkte gekommen. Das ist letztlich immer bei diesen Chittamatin-Sichtweise außerordentlich schwierig, die jetzt genau darzustellen. Und zwar, was ist daran schwierig darzustellen? Weil die Chittamatin sich beschreibt ganz im Detail die Art und Weise, wie wir verwirrt sind. Ne, also das ist bei Madhyamakan nicht so sehr der Fall. Da heißt es einfach, okay, alles, was erscheint, ist dem Anschein nach da, aber eigentlich ist es in sich leer und es wird der Schwerpunkt auf die Untersuchung der Wirklichkeit gelegt. Dem Anschein widmet man keine besondere Beschreibung und Untersuchung. Wir haben bei Chittamatin die Art und Weise der Täuschung, dass eben, obwohl da außen nichts ist, es trotzdem uns als zwei erscheint, so im Detail beschrieben wird, und da ist es immer sehr schwierig, das System schlüssig darzustellen, denn historisch gesehen hat es wohl, so steht es jedenfalls im Schatz des Wissens, mal sogenannten großen 500 Meister der der Twitter-Martin gegeben. 500 Twitter-Martin, ne? Heißt es, ne? So, ob das jetzt wirklich 500 waren und nicht das dahingestellt, aber es gab also praktisch diejenigen, die diese Sichtweise selber gelebt und verwirklicht hatten und sie auch genau im Detail und ne, völlig folgerichtig dargestellt haben. Was wir jetzt normalerweise tun, das ist, dass wie Madhyamaka, wie Vertreter der Madhyamaka-Sicht, dann Chittamatrin als Zwischenstufe, die als nicht perfekte Zwischenstufe, ne, da, so stellen wir sie praktisch dar. Wir haben also nur ein sehr, sehr beschränktes Wissen von den der wesentlichen Punkte, von dem, wie das gesamte System von Chittamatrin aussieht. Deswegen ist das unheimlich schwierig, das so genau zu erklären, weil es eigentlich kein lebender Vertreter gibt, der jetzt nur Chittamatrin ist. Man muss ja unterscheiden, sagt dann Ramuji, zwischen jemand, der die Chittamatrin-Sichtweise hat, jemand, der das direkt lebt und wirklich alles als eigenes Bewusstsein sieht, und jemand, der dann sozusagen Bodhisattva ist, ein Erhabener, der also diese nicht-duale Weisheit freigesetzt hat. Das ist also, das muss man dabei unterscheiden. Wir sind jetzt jemand, der versucht, diese Sichtweise mal probeweise anzunehmen. Wir tun es aber eigentlich nur probeweise. Wir haben eigentlich auch niemanden, der das, sagen wir mal, vollständig nur das jetzt lebt und darstellt. Und das macht, und es gibt auch da keinen, es gibt auch keinen Text, der das ausschließlich tut. Das ist das Problem. Aber, du solltest diese Frage nochmal, sagt er dann, nochmal stellen, nochmal, wenn mal in der öffentlichen Fragestunde ist, ne?
Wobei die Frage war nicht so gemeint, dass es in Chittamata gibt, ne?
Ja, das ist aber der Punkt hier. Das ist aber der Punkt hier bei Chittamata. Ja?
Weil, und dann wird sie jetzt aus der Shantong-Sichtweise beantwortet, wahrscheinlich.
Nee, wenn jetzt, ja, Madhyamaka ist ja relativ einfach, ne? Da kannst du es, also was von Uma, von Madhyamaka aufwärts, da ist das ja kein Problem, weil wir dann immer, weil alle Phänomene, egal was, ne, haben keine eigenständige Existenz. Da brauchst du gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist also dann nicht etwas, wo man sich den Kopf drüber zerbrechen muss. Das ist dem Anschein nach so und der Wirklichkeit nach so. Fertig. Ne? Bei Chittamatrin, das ist das Problem, weil man da in der, also mir kommt das so vor, dass man hier den so praktisch wie einen fließenden, nicht genau sichtbaren Übergang hat von dem, was eigentlich der Anschein ist und was dann Wirklichkeit ist, weil die Untersuchung sich mit dem täuschenden Aspekt des Anscheins so deutlich beschäftigt. Mhm. Und immer wieder nicht hin und her fällt zwischen absoluter und relativer Wirklichkeit, weil das so ineinander überzugehen scheint.
Jim hat ja was gesagt, und zwar, dass es schon andere Wesen gibt, dass nur der Geist dieser anderen Wesen nicht wahrgenommen wird.
Ja, aber das ist ja nur eine Behauptung. Meine, woher weißt du jetzt, ob es die anderen gibt? Das war ja die Frage. Ne? Wenn jetzt was gibt, müsste man ja dann auch annehmen, du müsstest es wahrnehmen können. Was du aber siehst, an äußeren Gegenständen, an der Form, ne? Lebewesen muss ja aus Form und aus Geist bestehen, ne? Genau wie man selber das, wenn man sich als von sich annimmt, dann die Form siehst du schon mal, sieht jeder verschieden, also da ist eigentlich nichts, wie bei allen anderen Gegenständen, ist kein äußerer Gegenstand eigentlich da, siehst eigentlich nur deine Projektion. Den Geist des anderen, wie da bewiesen wurde, kannst du auch nicht sehen. Wo ist dann das Wesen? Warum solltest du die Existenz von Wesen mit einer größeren Berechtigung annehmen als die Existenz von äußeren Gegenständen?
Ja, wenn man aber annimmt, dass der eigene Geiststrom irgendwo existiert, beziehungsweise dass der eigene Geist existiert,
wie denn, kann man doch nicht als dual, ne?
Ist ja nein, nicht, als nicht dual existiert.
Da gibt es auch kein Wo eigentlich, wenn es kein Dual gibt. Ne? Ja. Kannst du hast auch kein Wo. Was der niemand, der etwas wahrnimmt, im Gegensatz zu einem Wahrgenommenen, gibt es auch kein Wo. Mhm. Gibt es nur selbsterfahrene Bewusstheit. Und das kannst du raus rückschließen. Jetzt, wo wir sozusagen als Anfänger uns heranarbeiten, wir können ja nur die Sache so abschälen und sagen, also was da jetzt außen uns zu sein scheint, kann ja eigentlich gar nicht außen sein, auch aus Grund der verschiedenen Gründe, die wir da, ne, studiert haben. Und ich kann de facto nur sagen, ich nehme das wahr, was ich wahrnehme. Das ist also eigentlich alles meine Wahrnehmung. Und wenn äußere Gegenstände brauche ich nicht annehmen, denn ich habe genug Gründe durch die eigenen Gewohnheitsmuster. Und daran sehe ich sehr deutlich, wie sich meine Wahrnehmung verändert, ne, durch Gewohnheitsmuster. Also das schafft die ganze, meine Wahrnehmungswelt, kommt aus meinem eigenen Bewusstsein, so wie im Traum. So wie gesagt, im gemeinsamen Körper steckt eine nicht gemeinsame Erfahrung. Das heißt, den Körper von Matthias hat er eben gesagt, ne, ich weiß nicht, wie es auf die anderen ist. Das ist für uns auch, ne? Also das hat eine gemeinsame Erfahrung, wir sehen ihn gemeinsam, aber von innen her gibt es eine private, eine nicht gemeinsame Erfahrung von diesem Körper. Und selbst der Körper ist auch von verschieden gesehen, also für den Vater erscheint er als Sohn, für den Sohn als Vater, für den Freund als Freund und Feind als Feind und so weiter, wie wir das ja schon besprochen haben, das ist auch sehr unterschiedlich. Deswegen ist alles, was erscheint, nur Bewusstsein. Wenn wir also da so sitzen und denken, so ich, ach ja, dieser Körper, mein Körper, ich, und dann in dem Augenblick, wo wir keine großen Probleme und Leiden haben, dann ist das eine ganz angenehme Erfahrung. Das ist also unsere eigene Erfahrung, die von anderen nicht wahrgenommen wird. Was andere gemeinsam erfahrbar ist, ist dann, hängt ab vom Bezugspunkt, je nachdem, ob man vom eigenen Vater oder von eigenen Kindern oder von eigenen Freunden oder Feinden gesehen wird. Im Traum, sagt Hamilton, ist dann etwas sehr merkwürdig. Da haben wir natürlich auch im Traum die Erfahrung, die persönliche Erfahrung unseres Körpers, die uns selbst erscheint und die nicht gemeinsam erfahrbar ist. Und trotzdem tauchen also aufgrund dieser nicht gemeinsamen Eigenerfahrung des Körpers dann im Traum Erscheinungen auf, die auch vielleicht von anderen Wesen, nicht formhaften Wesen oder von den nicht vom verbundenen Göttern gesehen werden können. Genauso wie Bardo-Erscheinung normalerweise auch ein privates Erlebnis ist, die Täuschung im Zwischenzustand, aber von Zeit zu Zeit auch verschiedene Bardo-Wesen sich gegenseitig sehen können. Also dass da etwas ganz merkwürdig ist, dass auf der einen Seite eben da trotzdem natürlich ein Anteil an privater, nicht gemeinsamer Erscheinung bleibt, aber aufgrund derer eine Erscheinung erzeugt wird, die auch anderen wieder sichtbar wird. In Kurzhaft kann man sagen, wir haben die eigene Erfahrung, für uns selbst, das uns selbst Erscheinende des Körpers und das, was anderen erscheint. Das, was anderen überhaupt, das besteht natürlich in beiderlei Hinsicht nicht irgendwie substanziell als aus Atomen gemacht, sondern die, genau wie das, was uns selbst von unserem Körper erscheint, hier nur die Erscheinung unseres Bewusstseins ist, unsere eigene Wahrnehmung davon, so ist das, was anderen für andere erscheint von unserem Körper, ja auch die Wahrnehmung, deren Wahrnehmung, also das Bewusstsein der anderen. Und somit ist das, was uns selbst erscheint an unserem Körper, unsere eigene Täuschung, und das, was anderen an unserem Körper erscheint, die Täuschung der anderen.
Wenn man da heute in der Mitte gelöst, die Lange, die Dadan, die Ranange, Ranange, die Dadan, die Ranarange, die Sange, die Ranange, die Rangesende. Die Legien, die Tür, um die Kapsel, die Namge, die Tage, die Kaki, die Gagre, die Kaki, die Gagma, die Kaki, die Tage.
Zum Beispiel, wenn wir plötzlich ein Lied anstimmen, das für unsere eigene Wahrnehmung als etwas erscheint, das angenehm ist, das wir gerne hören, und dann kann es trotzdem sein, dass aufgrund dieses Klangs, den wir selber wahrnehmen, dann eine Erscheinung für andere entsteht, die für andere nicht so angenehm ist. Vielleicht zuweilen sogar Angst erzeugt, so wie manche Tiere, andere Lebewesen durch sowas Angst bringen
können. Okay. War das jetzt Chittamatra oder war das?
Ja, das war Chittamatra.
Und wo ist die Berührung zwischen zwei Bewusstseinen?
Das ist die Frage, die ja nach wie vor offen bleibt. Ne? Also den Kernpunkt dieser Frage, die ich ihm gestellt habe, ist ja nach wie vor, also finde ich, nicht so ganz hundertprozentig geklärt, weil die Schnittstelle zwischen dem, zwischen wirklich, also relativ und absolut hier ineinander übergeht. Ne? Wenn man überhaupt nicht nachdenkt, ne, dann ist es ja aber gar keine Frage, weil dann gehen wir ja einfach davon aus, wir leben ja so, als ob andere existieren, ja, im Traum ja auch. Wenn wir jetzt anfangen nachzudenken und die Art und Weise der Täuschung so genau beschreiben, dann taucht das Problem auf, wo sind denn eigentlich diese Wesen, die gibt es überhaupt andere Wesen?
Ja, das alles gibt die, ne? Im Bade hat jetzt kann so, die sich ja, erfahren.
Er beschreibt das jetzt so, und er sagt schon, es gibt sie, ne? Aber nur, ich meine, jetzt mit das so genau hundertprozentig jetzt logisch in diesem System darzulegen, ist wohl ein bisschen schwierig. Deswegen stell doch nochmal genau diese Frage auch nochmal, wenn irgendwann Gelegenheit ist.
Aber hat das jetzt nicht ein bisschen erklärt, habe ich das Gefühl gehabt? Und zwar, dass das Rinpoche doch das doch gesagt hat. Also, dass man selber hat man sozusagen eine Projektion von seinem Körper, die anderen haben eine ähnliche Projektion. Ist das dann nicht die Schnittstelle irgendwo doch schon?
Ja, die muss da sein, nur wir
sehen die nicht. Ja, das ist die doch eigentlich. Ja.
Wenn davon ausgeht, dass es andere gibt, dann ist die Schnittstelle.
Aber nee, muss ja ich mein, nee, aber ich habe das jetzt so verstanden, weil es nicht richtig, dass nämlich selber hat man so eine Projektion von selben Körper. Mhm. Und also ich habe sozusagen eine Projektion von meinem und du hast auch so eine ähnliche von meinem. Ne?
Und dann bist du auch selbst.
Ist das nicht die Schnittstelle?
Ja, womit denn? Weil du gibt ja eigentlich, im Grunde weiß ich ja gar nichts von. Ich kann dich ja gar nicht
wahrnehmen. Aber die Ähnlichkeit ist irgendwo die Schnittstelle.
Ja, wo kommt die Verbindung her? Wo ja doch eigentlich jeder nur sein eigenes Bewusstsein sieht und nicht das Bewusstsein des anderen, der nun gerade nicht direkt in Kontakt hat. Ne? Wo kommt dann die Verbindung her?
Da muss man dann nicht fragen, wieso überhaupt alle was Ähnliches sehen und nicht jeder etwas völlig Verschiedenes.
Ja, das fängt ja schon da eigentlich. Im Grunde geht das ja rein in die Entstehung dieser gemeinsamen Welt, die ja in Wechselwirkung entsteht. Ne? Wir nehmen ja die Welt, wie das hier dargestellt wird, die als ähnlich war, weil wir ähnliche Erfahrungen in Wechselwirkung miteinander aufbauen, indem wir andere beobachten, wie sie geboren werden und wenn wir sie dann aufziehen und helfen dem einen, dem anderen schaden und so entsteht eine gemeinsame Wechselwirkung, ne? Mit diesen Wesen, die uns erscheinen und der, ne? So wie wir denen erscheinen und dadurch bauen wir ähnliche Geisteseindrücke auf, die dann zu einer ähnlichen Welt heranreifen.
Ne? Aber hat es nicht klar geheißen, dass wir gar niemanden erscheinen eigentlich?
Wir?
Eigentlich, ja, weil dann kann wieder doch keine Wechselwirkung sein, weil ich habe ja bloß eine Projektion von dir und du gar nicht wirklich bist.
Ja, ja.
Und du hast eine Projektion sozusagen von deinem Körper. Ne? Und geht die Frage dann vielleicht tiefer, dass man sich eigentlich dann überlegen muss, wieso überhaupt sozusagen doch sehr viele Leute gemeinsame Projektionen haben, die sich sehr ähnlich sind, wie das kommt.
Das haben sie halt wegen gemeinsamer also in Wechselwirkung aufgebauter Erfahrung.
Und dann kommt man natürlich wieder zu der Frage, wie kommt die Wechselwirkung zustande, wenn man sich gegenseitig nicht sehen
kann. Eben, das ist
ja klar. Ja, genau, das ist es doch wieder klar.
Wir kommen wieder an das
Aber irgendwie war es doch ein bisschen einleuchtend, habe ich.
Ja, man kann das so.
Er hat das erklärt, wie das zustande kommt, aber.
Ja, ich weiß schon,
das ist nicht ganz klar. Das setzt voraus, dass es äußere Objekte gibt, was der Rinpoche gesagt hat.
Es ist praktisch etwas außen ja. Da, ne? Es sind andere Wesen da.
Das widerspricht dem Stimme.
Das scheint zu widersprechen, weil dann andere Wesen als außen vorhanden angenommen werden. Es ist aber, ich meine, es ist schon ein gewisser Unterschied, ne? Vielleicht liegt das daran einfach, dass die Darstellung halt nicht vollständig ist. Hier liegt ja die Darstellung im Wert auf was ganz anderes, ne? Nämlich auf das, was wir selber erleben. Es wird nicht jetzt mal so global jetzt im Universum beschrieben, wie es aus der Chittamatin-Sicht aussieht. Ne? Hier in dem Ganzen, und das war ja in diesem Kommentar von Mipham, kam das auch heraus, dass es sagt, wir brauchen an sich die äußeren Dinge gar nicht annehmen, weil die Gewohnheitsmuster eben so stark sind, wie bei den Yidaks, wenn die so Wasser wahrnehmen, sehen die an der Stelle Eiter, ne? Und diese formlosen Götter, die sehen nur endlosen Raum. Wo wir Wasser da nehmen. Also selbst wenn da jetzt Wasser wäre, würden die Wesen das nicht sehen, weil sie eben durch ihre Gewohnheitsmuster einfach die Wahrnehmung davon nicht haben. Ne? Und im Grunde kommt es auf die Gewohnheitsmuster an, die prägen unsere Wahrnehmung von dieser Welt. Äußere Gegenstände brauchen wir nicht annehmen, selbst wenn sie da wären, könnten wir sie nicht anders sehen, als wir in Kraft unserer Gewohnheitsmuster das dann eben tun. Und deswegen werden äußere Dinge eigentlich nicht zwingend ausgeschlossen. Nur, es wird nur gesagt, dass das, was wir erleben, eigentlich, das, ja, die Konsequenz war, das hatten wir gestern noch nicht ganz abgeschlossen, da steht noch dieser Nachsatz dahinterher, was die Erscheinung, das Bewusstsein prägt unsere Erscheinung, nicht die Erscheinung unserer Bewusstsein. Das ist die entscheidende Schlussfolgerung daraus. Auf der Ebene der Täuschung. Das eben unser Bewusstsein, unser Gewohnheitsmuster machen diese Erscheinung und abgesehen davon sind es nicht äußere Dinge, die uns die wirklich selbstverständlich vorhanden wären, die uns diese Erscheinung machen. Was jetzt nicht unbedingt ausschließt, dass andere Wesen existieren.
Aber irgendwie hat es nicht doch ein bisschen, sagt er, wie man gesagt hat, dass also.
Du auch, ne? Und deswegen halten wir uns ähnlich und wir benutzen sie genauso, ne? Genauso wie dieses Zimmer. Ich erlebe das als Zimmer und du erlebst es auch als Zimmer und wir benutzen es als Zimmer. Wenn du dieses Zimmer jetzt ganz anders wahrnehmen würdest, und es wären vielleicht viele andere da, die das noch woanders wahrnehmen würden, dann würde ich vielleicht auch lernen, dieses Zimmer ganz anders zu verwenden. Und könnte das dieses räumliche Gebilde ja hier auch ganz anders benutzen. Genauso zum Beispiel, wie man, das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn man einen kleinen Tisch hat, ne? Den kann man ja entweder als Tisch benutzen oder als Hocker benutzen. Ne? Wenn also alle Leute den als Hocker benutzen, ne, würde ich den immer als Hocker behandeln, während, ne, das würde ich sozusagen unsere gemeinsame Erfahrung. Wenn jetzt wir am Anfang kommen wir jetzt in eine Gesellschaft, wo die das als Tisch benutzen, auf einmal erlebe ich das als Tisch. Ne? Dasselbe Ding. Ne? Und dass sozusagen wir in dieser Wechselwirkung machen wir unsere Welt. Jetzt der entscheidende Punkt ist halt der, dass wir, dass keine substanziellen Dinge, keine materiellen Dinge außen existieren können. Wie dann diese Wechselwirkung bestellt ist, ich weiß es nicht, ne? Das ist so ein bisschen rätselhaft.
Ich habe eigentlich nicht gewusst, das stimmt. Ich glaube, ich habe es nämlich gerade so verstanden, kann das sein, man kann es nicht beweisen, aber Rinpoche hat letztendlich sozusagen gesagt, dass schon ein anderes Wesen da ist.
Auf der Welt das ist hat er anscheinend. Eigentlich gesagt. Ja, auf der Welt ist anscheinend, das ist ja gar keine Frage. Ne?
Er hat es eigentlich nicht bewiesen, aber er hat es gesagt. Aber es war irgendwie einleuchtend. Ich habe mir gedacht, wie wenn man Tennis spielt, kann das sein. Ja, dann denkst du, dass du schlägst, ne? Sozusagen. Und ich habe auch von so eine Vision, wirklich, dass ich einen Ball zugeschlagen kriege und dann schaue ich mir zurück und so.
Kennst du diese Monty Python-Geschichte? We two go to the Kilimanjaro? The two peaks? Unter Tom Warren, der ist ja immer von Zweien spricht, da steht einer. Und er sagt, wir müssen zu zweit auf den. Da kommen noch zwei mit, das sind Zwillinge. Und dann sagt er zwei, nee, vier natürlich, das sind ja Zwillinge. Das sagt nämlich nichts aus. Die spielen diese Projektion einfach so durch, dass der sagt, ich bin zwei. Ne? We two. So.
Aber bis zum letzten, das ist eigentlich dann nicht ganz letztendlich, also es ist nicht ganz schlüssig, dann kann man mal sich darauf einigen oder könnte sein, dass man einfach sagen, das ist nicht hundertprozentig Digital Matrix Sichtweise ist, soweit sie in dem Punkt nicht hundertprozentig schlüssig irgendwo oder
ja, wir haben da fehlt die Erklärung. Da ist niemand, das jetzt aus der Digital Matrix Sicht, also mal dieses Digital Matrix System als solches jetzt uns wirklich erklären kann, weil das einfach nicht überliefert ist.
Ja. Das ist mehr so eine Psychologie da.
Ja, es ist sozusagen als Zwischenstufe überliefert, als etwas, das was man zunächst mal für sich erarbeiten muss, dass es ist nicht notwendig ist, äußere Dinge anzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja, gell?
Praktisch jetzt.
Das ist die Stelle, wo wir ankommen. Und dann gibt es hier diesen einen Satz noch hier im Kommentar, der eigentlich wunderbar jetzt daran anschließt, nämlich von dem wir letztes Mal nicht gemacht haben, wo dann jemand die Frage stellt, wie ist das dann für einen Buddha, der ja alle Erscheinungen direkt wahrnimmt, heißt es. Ne? Weil er alle Erscheinungen direkt wahrnimmt, müsste er ja müsste seine Weisheit, seine ursprüngliche Weisheit, müsste dann substanziell identisch sein mit seinen Erscheinungen und damit auch als Buddha und Wesen vom dasselbe werden. Wäre das nicht ein Problem? Weil ja sonst praktisch der Buddha alle die Leiden von den Wesen wieder haben würde. Ne? Das gibt ja so einen Widerspruch. Ne? Und dann ist die Antwort hier, dass Buddha das ist in dem Zustand von Buddha, das ist ja kein Wesen in dem Sinne, ne? In diesem Zustand von Buddha keine Begriffe mehr vorhanden sind von selbst und anderen Wesen als verschieden und dass die Soheit der Erscheinung, dass so wie die Natur der Erscheinung ja weil das eine ursprüngliche Weisheit ist, der Transformation, genauso wie die Natur der Erscheinung, so sind praktisch, liegt diese ursprüngliche Weisheit des Buddha, die ja eigentlich identisch ist mit der Natur der Erscheinung, genauso vor, wie das schon am Anfang erklärt ist, wie Natur der Erscheinung in Erscheinung sind. Die sind einerseits dasselbe, aber andererseits doch wieder nicht dasselbe. Ne? Also der Begrifflichkeit kann, muss man sagen, die Erscheinung, der Anschein und die Wirklichkeit sind was Verschiedenes. Und trotzdem kann die Wirklichkeit nirgendwo anders sein als in dem Anschein selber. Das sind irgendwie zwei Seiten derselben Medaille. Also wie das am Anfang da gesagt wurde, eins und doch nicht verschieden. Eins und doch verschieden. Es gibt einen Unterschied und es gibt keinen Unterschied. Deswegen ist das für uns normalerweise nicht zu begreifen. Mit unserem normalen Verstand können wir diesen Zustand nur sehen, dass es wie ein Paradoxon ist, weil es einerseits so und andererseits so sein muss, aber wir können die Sichtweise eines Buddha, wie Buddha die Welt erlebt, können wir nicht direkt nachvollziehen. Und sieht sich unsere Vorstellung, weil sie eben auch ohne Vorstellung ist.
Kannst du das nochmal daran erläutern, wie das mit dem Wahrnehmen vom Leiden der Wesen ist?
Wenn Buddhas Geist identisch mit dem der Wesen wäre, ja, dann müsst ihr ja sozusagen das Leiden der Wesen auch haben.
Müsst ihr noch mehr leiden.
Ja, dann müsst ihr ein grenzenloses Leiden haben, in dieser Weise. Ne?
Ne?
Andererseits ist es eben die Natur der Erscheinung, die ja überall vorhanden ist. In jeder Erscheinung liegt ihre eigene Natur. Und die ist natürlich auch wieder frei von Leiden. Und so ist das, ist Buddha eigentlich durchdringend, wie Natur von Erscheinung, und ist identisch mit den Erscheinungen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch wieder verschieden.
Das ist ja das Problem, dass die ganzen theistischen Religionen sagen, wenn Gott diese Funktion hat, die sie ihm zuschreiben, dann muss er auch das Böse beinhalten. Ja, das ist ja genau dieser Punkt. Wenn Buddha diese mit den Erscheinungen, dann muss er das Leiden und nicht nur das Leiden. Das sind ja noch viele, viele andere Dinge, die er also beinhalten würde. Das ist ja genau der Punkt, den wir alle haben mit ihren Gottesbildern.
Ja, deswegen lässt ja so ein singulärer Gott nicht aufrechterhalten, logisch gesehen, ne? Genau. Aus buddhistischer Sicht. Ja. Ne? Weil entweder hat er eine Funktion und dann ist er vergänglich, oder wenn er ewig ist, dann kann er nicht funktionieren. Ne? Ja, gut, aber das ist sicher ein Punkt, wo wir immer noch darüber nachdenken müssen und also Fragen nicht zurückhalten, sondern stellen und dann auch gegebenenfalls mal öffentlich, wenn so eine bestimmte Möglichkeit hat.
Auch unterstellen können wir das, weil nach Beispiel des Bardo das ganz klar gesagt hat, dass Bardo Erfahrung private Erfahrung ist, und dann gibt es Umstände, wo meine private Erscheinung den anderen sichtbar wird. Das hat er gesagt.
Ja, wo die, ja, also, nicht die private Erscheinung, sondern aufgrund dieser privaten
entsteht da in dem anderen Bewusstsein. Also es gibt eine Kommunikation.
Sogar im Traum, sagt er. Ja. Es könnten also Wesen geben, durchaus, die unsere Träume sehen, also sehen, was wir träumen, obwohl sie nicht jetzt genau sehen, wie wir unseren Körper fühlen im Traum. Also dass unsere Empfindungen im Traumkörper nicht genau sehen, aber sie sehen trotzdem nehmen Teil an diesen Traumerscheinungen mal so wie andere Wesen im Bardo auch.
Vielleicht ist ja auch immer gemeinsame Erfahrung und nicht gemeinsam, das sagt ja schon aus, dass es nicht nur einen geben kann, sonst könnte das Wort gemeinsam überhaupt nicht in den Begriff.
Ja, aber das Gemeinsam ist ja eigentlich in Anführungsstrichen zu sehen, weil es ja auch, wie gesagt, es erscheint als gemeinsam, es ist nicht wirklich gemeinsam, denn wenn es wirklich gemeinsam wäre, dann wäre ja ein gemeinsamer Bezugspunkt da, der wird aber gerade ja widerlegt. Ne?
Da ist doch die Buddha-Natur, wie man gerade gesagt hat, die Buddha, die durchdringt alles. Ne? So wie die Leerheit praktisch. Also das ist ja nicht identisch. Ne?
Ja.
So, also, ja, genau.
Gut. Ja, dann machen wir vielleicht jetzt gerade nochmal dieses Gebet, damit wir das mal endlich hinter uns bringen hier. Vor zum nächsten Schreiben. Namda zu dem Sechel, Sechel sind Tingsen von Hülle. Wer ist das Tibetische nicht? Das mitlesen kann. Ne? Ich meine, also ich mache dann einen Satz draus. Andererseits sage ich halt schon mal die Worte für die, die es wissen wollen. Ne? Also gehen wir erstmal von Tibetischen durch. Namdak, ne? Das heißt also völlig rein. Sulchen ist das, wie man das nennen will, das ethische Wohlverhalten. Mit all den Aspekten zum Nutzen der anderen und auch anderen nicht zu schaden und anderen zu nützen. Und Sergisa Chiten, das wird verglichen mit Sergisa, Seres Gold, also die goldene Erde. Sachi ist dann der Erdgrund, ne? Also der goldene Erdgrund. Der goldene Erdboden des makellosen Der Wein Oberhalbes. Sashi. Sir. Und Ten ist die Ten ist stabil, also der stabile Erdgrund, der goldene Erdgrund des reinen Wohlverhaltens. Das ist eine Preisung an Buddha. Sie beschreibt also sein Wohlverhalten und es entspricht dem, der, man spricht von drei Arten von Training. Klassischerweise muss jeder auf dem Pfad sich in drei Übungen trainieren. Und die erste Übung ist das Wohlverhalten. Dann die zweite ist die Übung des Geistes, ist Samadhi, Meditation, das Verweilen von Bewusstsein. Und das dritte ist Prajna, die Intelligenz zu entwickeln. Wohlverhalten, Ruhen, Stabilität des Bewusstseins und Intelligenz. Und diese drei Arten von Training. Die muss jeder durchlaufen und hat also auch Buddha durchlaufen und hat sie vervollkommen. Und deswegen ist sein vollkommenes Wohlverhalten gleich dem goldenen Erdkorn, der völlig rein ist. Dann das zweite ist dann in der nächsten Zeile, Tingzen, das ist Samadhi, Pagmi, also Grenzen unermesslich, also die verschiedenen Arten von Samadhi oder sein Samadhi ist unermesslich, wie Ri und Ling. Ri steht dafür, Rirab ist eigentlich der Mount Meru und Ling sind die Kontinente, im Körper angeordnet. Ein See heißt dann schön. Ist also sein, man kann das so lesen, dass man das letzte Wort eigentlich als das Eigenschaftswort der Preisung liest. Ne? Da heißt es an der ersten Zeile, sein reines Wohlverhalten, goldener Erdgrund ist stabil, ne? Oder fest. Ne? Und sein unermessliches Samadhi wie Berg und Kontinente, Mount Meru, Weltenberg oder was, und Kontinente angeordnet, ist schön, ne? Also verziert. Da steht noch dieser Instrumental dazwischen. Wahrscheinlich, dass dieser Erdgrund verziert ist durch das Samadhi der Kontinente. Ne? Also er ist geschmückt dadurch, wird dadurch hübsch anzusehen. Und dann kommt das dritte im Beispiel, das Sherab, die Prajna, unterscheidende Weisheit. Nida Nangwa wird verglichen mit dem Schein von Sonne und Mond. Durch den Schein von Sonne und Mond.
Das Name des Scheins auch.
Ja. Das ist im Tibetischen nicht ein Schein, anscheinend Erscheinung. Aber hier ist als Verb benutzt. Nee, nicht als Verb, nicht als Substantiv. Ne? Durch den Schein, das ist von Sonne und Mond, Prajna, werden alle Dinge erhellt. Schülkönsal, alle Dinge werden erhellt, geklärt. Das sind die drei Arten von Training. Und wem fallen diese Eigenschaften zu? Tupchok. Tup ist der Muni. Sagte dann im Teaching noch, Muni ist hier eigentlich jeder, der das Ende eines buddhistischen Pfades gegangen ist, also auch den Arahat eines Shravakayana, kommt die Bezeichnung Muni zu, aber der höchste aller Munis, der beste der Munis, ist der Buddha, der in diesem Zeitalter erschienen ist, und vom Namen her heißt er als Prinz. Da hieß er als Prinz Siddhartha, und Siddhartha heißt von Wortbedeutung im Tibetischen Dönkin Drupa, der alle Wirklichkeit oder Bedeutung oder sowas vollendet hat. La Saksalo, zu dem verneige ich mich. Gut, ist das für diejenigen, die jetzt nicht Tibetisch verstehen, auch als eine verständliche Aussage geworden? Gut. Dann der zweite ist eine Preisung an Manjushri. Ndrokam diese Sunge Patin Lö. Ndrokam ist Dro ist die Wesen und Kam ist praktisch die Bereiche oder die die Elemente oder deren Charakter sein. Und so kam Jisi Sungwa, so viel, so lange wie auch immer, hält er sie. Das heißt, so lange wie Samsara währt, wie auch immer es währen mag, wie lange es auch währen mag, umfasst er sie oder kümmert sich um sie. Sungwe, mit was, worauf bezieht sich das? Auf Pachinlö, deswegen ist er mutig. Also derjenige, der den großen Mut hat. Pachinlö. Pachin, Paro, Chembo, ne? Sein Pa ist der Mut, ne? Chembo ist groß und Lo ist der Verstand, sein Verstand. Ne? Das ist der Aspekt von Rajna. Sungwa heißt praktisch, die sich um sie kümmern oder erhält sie, umfasst sie. Ne? Das sind also die Aspekte von Mitgefühl und Weisheit. Er hat diese Intelligenz, die des großen Mutes, der nämlich alle Wesen, so lange immer Samsara auch dauert, zu erfassen oder sich um sie zu kümmern. Ja. Sanguji Bujiti Yinken Zam. Der zweite ist seine Eigenschaft seines Verhaltens, seine Handlungsweise. Sanguji, das heißt sein gutes, sein exzellentes Verhalten. Durch dieses gute und exzellente Verhalten erfüllt er den gesamten Dhammadhatu, die Weite aller Erscheinungen. Tam, ja, Tam ist zu erfüllen. So hier in der Bedeutung, die erfüllen. Erfüllt die gesamte Weite der Erscheinungen mit seinem Wohl und seinem exzellenten, guten Verhalten. Was bedeutet, dass er also überall Emanationen, Manifestationen erschafft, die zum Wohle aller Wesen ständig arbeiten. Shiki Ying ist die Dhammadhatu. Jalve Yaptu Jyotam Jalva. Jalve Yaptu Jyotam Jalva ist der Siegreiche, der Buddha, und Yap ist der Vater, also der ist der Vater des Buddha, wörtlich. Das heißt, eigentlich ist er schon von früher her schon erleuchtet, schon fertig erleuchtet in früherer Zeit. Und obwohl das ist, obwohl er zuvor schon erleuchtet ist, trotzdem heißt es Jalse Zul. Jalse ist dann der Sohn des Siegreichen, also eigentlich der Bodhisattva. Zul ist die Art und Weise, er zeigt die Art und Weise des Söhne des Siegreichen, obwohl er selbst der Vater des Siegreichen ist. So steht es wörtlich da. Obwohl selbst Vater des Siegreichen, zeigt er sich als Sohn, als Herzenssohn des Siegreichen, als Bodhisattva. So steht es wörtlich da, bedeutet, eigentlich schon früher erleuchtet, zeigt er die Art des Auftreten eines Bodhisattva, der noch nicht erleuchtet ist. Er ist also in dieser Welt präsent, nicht irgendwo hinweggegangen in Nirvana, sondern er arbeitet zum Wohl der Wesen, obwohl er schon längst erleuchtet ist. Marvel Senge Tümmel Lotte Zoll. Und dieser, der so jetzt eben beschrieben ist, das ist der Marvel Senge, das ist der Löwe der Rede, der Löwe der Sprache. Der ist der Löwe, weil er von niemand und nichts, was auch immer, Angst hat. Und der ist, wenn man bittet jetzt diesen Löwen der Rede, Tümmel Lotte Zoll, einem die makellose Intelligenz zu gewähren, dass er einem die Inspiration, den Segen gibt, dass in einem selbst diese makellose Intelligenz entsteht. Das war die Preisung an Manjushri. Und jetzt kommt die Preisung an den eigenen Guru.
Zoll ist eine Art von Intelligenz.
Zoll heißt Kebel, bitte Kebel. Lotus. Rekamsarum, Mindrol, Dump ist so, da fehlt ein Gau für die, die wir da das Text haben. Da fehlt in dem letzten Wort, ne, da steht, müsste ein Gau für das so, für das Sagen oder so, Gau sein oder so. Rikam Sarum, das ist eine schön wunderbare Aneinanderreihung von Worten. Ne? Rik ist die, das Buddha-Potenzial, was man als Buddha-Natur bezeichnet auch. Kam ist das Buddha-Element, eigentlich identisch. Und Sarum, Sarum ist das Samen. Das sind drei Worte für dasselbe hier aneinandergereiht. Rik, Kam, Sarum, die das Potenzial, das Element, Grundelement, hier ist der Samen. Das heißt, unser Buddha-Potenzial, unsere Buddha-Natur, Min, Chol, Dambese. Min ist Heranreifen und es bezieht sich auf Vajrayana-Einweihung, Ermächtigung, durch welche der Lebensstrom eines Individuums gereift wird. Und Chol heißt befreit werden, bezieht sich auf die Instruktionen, die Natur des Bewusstseins zu erkennen, wodurch man dann Befreiung erlangt. Und Dampa sind die Unterweisung selber, der Ratschlag. Und durch diese Instruktionen, welche das Sohan-Schluss heißt auffrischen, so wie wenn man eine Butterlampe hat und das Licht geht rot auszugehen, man Butter nachfüllt und dadurch das wieder zum Leuchten, zum starken Leuchten gebracht wird. Das ist also das Beispiel hier. Was macht er? Tut unsere Butternatur, nicht die Butternatur, sondern die Butternatur, auffrischen. Durch seine Unterweisung, die heranreifen und zur Befreiung gelangen, zu einem zur Befreiung gelangen lassen. Rinni Lamdi Lor Jama Jong. Rinni, die zwei Phasen, der zwei Phasen. Was sind die zwei Phasen? Das ist die aufbauende Phase der Meditation und die vollendende Phase der Meditation, in denen sich dann der Praktizierende übt. Und die dazu dienen, eben seine Verschleierung zu entfernen. Auf dem Pfad, durch den Pfad der zwei Phasen, reinigt er unsere flüchtigen Makel, indem er uns diese Instruktionen gibt, uns in den zwei Phasen der Meditation zu trainieren, bewirkt er, dass unsere flüchtigen Makel, die unsere Buddha-Natur, die eben gerade vorher erwähnt wurde, verschleiern, entfernt werden. Das ist der Aspekt des Weges. Und schließlich haben wir die Frucht davon. Dechen Kuchi, Dechen, große Freude oder große Verzückung. Kuchi, die vier Körper der großen Verzückung als Frucht gewährt er. Er gewährt die Frucht der vier Körper der großen Verzückung. Und der Buddhaschaft wird auch als der Körper der großen Verzückung bezeichnet. Das wäre eigentlich, das wahrscheinlich, es müsste eigentlich, das habe ich jetzt nicht genau in Erinnerung, und ich müsste nochmal fragen, der vierte Körper sein. Also nicht der, nicht vier, sondern der vierte. Ne? Während sonst der Dhammakaya, Sambhogakaya, Nirvanakaya, der vierte wäre dann der Körper der großen Freude. Was im Vajrayana, das sagt Ramaji, im Vajrayana wird das Ergebnis des Weges, also das Resultat hier als das Erlangen des Körpers der großen Freude auch bezeichnet. Nee, das ist Essenz. Ich weiß nicht, wie große Freude auf Sanskrit heißt.
Ist das nicht Sambhogakaya?
Nee.
Das ist großes Vergnügen, welches. Mir fehlt vom vorigen Satz ab zum Lobo die Vokabeln.
Lobur, Jimmer. Jimmer sind die Makel und Jong ist reinigen, bereinigen.
Ja, und das Lobo?
Mahasukakaya müsste das dann heißen. Ja,
ja. Das ist auch gut.
So heißt
es
aber.
Wie sind die Sambhoga? Lass mich doch mal eben
Lobur
sagen.
Lobur? Ja. Flüchtig.
Flüchtig?
Flüchtig. Achso. Ja, das ist eine mögliche Übersetzung.
Achso,
Nee, das ist eigentlich Erfahrung. Okay.
Eigentlich
neutral. Ja, es kann zwar an sich neutral. Ne? Das heißt, jemand, der die Natur der Erscheinung kennt, ist es ja, kann ja alles genießen. So, das ist dieser Guru, der also dann mit diesen Frucht gewährt, Yongzhen Lama. Ne? Yongzhen Lama. Yongzhen ist eigentlich der Ausdruck für jemand, der einen, den Tutor, ne? der einen aufzieht, der einem völlig sich um einen kümmert. Ja, wörtlich heißt es völlig hält, aber von der Bedeutung nach würden wir sagen, also der sich völlig um einen kümmert und einen aufzieht. Ne? Yongzhen Lama, dieser Guru, Dupartie Ladu, zusammen mit seiner Linie, mit der Linie, mit dem Guru des Guru und so weiter. Ne? Zu diesem verneige ich mich. Ja, das ist im Kommentar, ich glaube, das ist der Beginn des Kommentars, das steht aus diesen drei, oder das steht dann so, von der Wurzeltext fängt mit diesen drei Versenreisungen an.
Du hast gestern gesagt, dass es Sadhana ist. Kannst du das nochmal?
Ach so, ja, und Rinpoche sagte, wenn wir das rezitieren, das sollten wir halt einfach mal wieder rezitieren, dann können wir uns natürlich bei dem ersten Buddha vorstellen, vor uns, dass wir Buddha uns anwesend vorstellen und ihn sozusagen mit diesen Worten preisen und uns verneigen. Und dann können wir uns Manjushri vorstellen und ihn preisen und zu ihm verneigen und ihn bitten, uns die Weisheit zu gewähren. Und dann verneigen wir uns zu unserem Guru aus dem Verständnis, was das bedeutet, ne? Was Guru ist, dass er unsere gute Natur eigentlich auffrischt, unsere Schleier entfernt auf dem Weg und schließlich die Frucht der großen Freude uns bringt. Dann haben wir in dem Augenblick, wenn wir das so machen, im Grunde eigentlich eine komplette Sadhana. Die braucht erstens nicht viele Worte haben, sagt Rinpoche, und zweitens braucht sie auch nicht lange sein, sondern wenn man mit Vertrauen und Hingabe dann sich das so vorstellt, dann ist das eigentlich eine komplette Meditation.
Sollen wir noch den Text hinschreiben vielleicht? Das sozusagen in einem fließenden Deutsch, in einem Sätzen oder so.
Also da würde ich mich jetzt noch nicht so drauf festlegen. Das ist schon mal, müssen wir in schöne Worte bringen, weil das ja auch wirklich vorne ist.
Kannst du das auf Tibetisch vorlesen? Dass ich das lernen kann, auswendig.
Ja, hast du nicht unbedingt selber mit aufgenommen?
Deinen Raum nicht.
Namtak Zulchen Sechi Sachi Den, Tingzen Pagne Rilin Göbel Se, Chera Midien Nangel Chöken Sar, Tukchok Döngen Dobla Sazalo, Jokam Jisi Summe Pachin Lö, Sampo Chöke Tüti Inken Tam, Charbe Yaptu Tjochen Chalze Zur, Mave Senke Tömmel Lodre Zor, Rikam Sau und Mintro Tampe So, Rinni Nandi Lohr Prima Chong Dechen Kushi Shou Terze Ba Yongzhen Lama Dibarachi La Du. So, jetzt zu dem Text. Wir waren gestern gekommen bis zu der Transformation, was die Essenz von dieser Transformation ist. Dass Transformation eben bedeutet, dass nur die Natur, die Soheit aller Erscheinungen entweder sichtbar ist oder nicht sichtbar ist, je nachdem, ob die Verschleierungen anwesend sind, die Makel oder nicht anwesend sind. Und der nächste Punkt von den 10, die Transformation beschreiben, war die Substanz dieser Transformation, was da eigentlich transformiert wird.
Das wird 25 jetzt, oder ist das noch?
Ja, in unserer Nummerierung müsste das jetzt müsste das 24 sein. Unten auf Seite 9. Nabuzilla, ja. Dupan. Ja.
Das geht über zwei Seiten.
Hm? Ja, das geht über. So, das ist der zweite Punkt der 10 und das heißt dazu im Kommentar. Was das Eintreten, sich annähern an ein Verständnis dessen bedeutet, was diese was Essenz von Transformation ist, also Essenz oder die Substanz, was da eigentlich transformiert wird, ist hier unter drei Aspekten zusammengefasst. Die werden jetzt im Folgenden deutlich. Das ist nämlich einmal das, was gemeinsam erscheint, aufgeteilt in äußere Welt und in die Sutras, die also diese Information geben, und schließlich dann in das, was nicht gemeinsam erscheint. Also diese drei Aspekte, die werden jetzt transformiert, beschrieben, wie sie transformiert werden. Die erste Zeile heißt also, ist ja nur praktisch die Einleitung dazu, diese Introduction oder diese Annäherung an das, was Substanz Ingredients, wenn man das knapp übersetzen soll, eigentlich das Ding oder Substanz ist. Tunmong Nöti Namrekpa. Das erste ist das Wahrnehmen der Umwelt, der gemeinsamen Umwelt. Den Begriff hatten wir schon mal vorher in der Beschreibung von der Welt, wie sie uns verwirrt, nämlich einmal als äußere Umwelt und dann als die Lebewesen da drin. Und das ist jetzt hier wieder dasselbe, die gesamte Welt als Gefäß, die gemeinsam als gemeinsam erscheint. Und die Wahrnehmung von dieser Welt wird vollständig transformiert in die Soheit. Oder ist transformiert in diese Soheit, dann abgeschlossen. Wird also nicht die Welt transformiert, sondern die Wahrnehmung dieser Welt. Wenn man das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn man fragt, ja, okay, was passiert eigentlich hier auf diesem Weg zur Erleuchtung, was wird da für eine Veränderung geschaffen, wenn Täuschung beseitigt wird und dann die Soheit oder die Natur der Erscheinung zutage tritt, was ist dann eigentlich transformiert worden? Im Hinblick auf das, was wir vorher als gemeinsame Umwelt wahrgenommen haben, was hat sich da verändert? Die Wahrnehmung von der Umwelt, der gemeinsam erfahrenen Umwelt, die wird transformiert und wandelt sich in die Soheit, also in die Natur der Erscheinung. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite, das zweite ist das, was Aussagen macht über diese Welt, was uns diese Information über Natur von Erscheinung und Anschein von der Erscheinung vermittelt, das ist der Dharma und findet sich wieder in den Worten des Buddha in den Sutren, in Sutra Pitaka. Die gesamte Menge dessen, was aus Worten und Buchstaben besteht, als Wort und Buchstabe erscheint, das, was beschreibt und ausdrückt, der Informationsträger sozusagen, die Klasse der Sutren oder Sutra Pitaka, wird transformiert in, heißt es hier in der dritten Zeile dann, geht von der ersten bis zur zweiten Zeile rüber, nicht die dritte, in die Soheit der Weite der Erscheinung.
Qualitätensphäre steht hier.
Was hat er geschrieben?
Kennst du das?
Qualitätensphäre. Ja, das kann man auch, könnte man auch sagen, wenn man sich entschließt, dieses Tschö als Qualitäten zu übersetzen. Dieses Tschö hat 10 verschiedene, im Sanskrit oder im klassischen buddhistischen Sprach, 10 verschiedene Bedeutungen. Nicht nur der Dharma, der als Information, als befreiende Information wirkt, sondern auch wird auch benutzt im Sinne von alles Erscheinung. Die allgemeine Definition davon ist, hatte ich neulich schon mal, glaube ich, erwähnt, etwas, was seine eigenen Merkmale hat, was seine eigenen Merkmale trägt, eigenes Kennzeichen hat, das ist Tschö. Ne? Rangizenin sind Dejö.
Das heißt, dass die Sutra Pitaka wird transformiert in die Soheit der Weite der Schellen, dass man sie benutzt und dann braucht man sie nicht mehr, oder heißt es das, oder was heißt das? Also was kann das bedeuten?
Für die Yin, Dharma, Datum, ja.
Weil ich meine, die Sutra Pitaka, das sind die Schriften, oder? Die Sutra, ja. Und die werden transformiert in die Soheit der Weite der Schellen. Heißt das ungefähr so viel wie dieser bekannte Selbstspruch da, dass das ist wie der Finger, der am Mund zeigt, oder soll es das bedeuten, oder was heißt der Satz? kann man gar nichts vorstellen, wenn das so direkt.
Ja, das kann nur, das ist ja das, was dir als, was einem erscheint, als diese Menge dieser Buchstaben und dass sich die, dieser Informationsträger selber für einen transformiert hat in den Dhammadatu. Hm?
Was er zur Erleuchtung führt.
Oder ja, aber ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, was jetzt zum Beispiel darüber hinaus, ja, hinaus gesagt hat. Ist eigentlich identisch jetzt so, dass das eine ist, die Dhammadatu, es wird alles in die Soheit verwandelt. Hm? So, nicht, er beschreibt eigentlich den Prozess jetzt nur von drei verschiedenen Aspekten her. Dass ich letztlich jetzt die Natur der Erscheinung freigelegt wird, das war ja von vornherein schon klar, das war ja das Definition von der Transformation, dass es nichts mehr gibt, was nicht als die Soheit erscheint. Das war ja schon ganz am Anfang gesagt. Ja. Und jetzt wird das nur nochmal unter drei Aspekten gesagt, dass also sowohl auf die Umwelt zutrifft, wie auch auf das, was uns eigentlich jetzt hier die auf den Weg gebracht hat, das zu verstehen, dass das nicht irgendwann zurückbleibt als etwas Substanzielles, dass dann auch diese Informationsträger letztlich dann auch nicht mehr verschieden sind von der Soheit. Es gibt also nicht dann noch etwas, so eine Metaebene, die noch dann verbleibt.
Was ist denn dann mit den Erscheinungen? Wenn das jetzt richtig zu formulieren, ist ein bisschen schwierig. Wenn man die Soheit erreicht hat,
ja,
gibt es ja so keine Erscheinung mehr, aber es erscheint ja immer noch was. Vorher waren es die eigenen Projektionen. Mhm. Was ist es dann? Und wie unterscheidet sich das in der Erscheinung selber?
Das ist halt der Zustand, wo keine dualistische Wahrnehmung mehr da ist. Also es ist Erscheinung für Weisheit, die nicht dual wahrnimmt. Völlig makellos. Die Natur der Erscheinung tritt auf. Ist aber, glaube ich, soweit ich das mich erinnere, jetzt an dieser Stelle noch nicht genauer erwähnt, was dann eigentlich erscheint. Das kommt in den Versen hinterher. Da wird dann gesagt, was dann erscheint. Für wen was erscheint. Bis hier ist, glaube ich, nur gesagt, dass die Soheit erscheint, nämlich Dhammatach, oder die Natur der Erscheinung, dass die zutage tritt. Da ist immer ganz gut, sich an den Vers, an den Punkt 6, der dazu erinnern, auf Vers 21, wo dann steht, wenn man sich an diese Wesenheit der Natur der Erscheinung ganz angenähert hat, also man sie direkt erreicht hat, dann ist die Soheit von Makeln frei geworden, also nicht verdeckt sie nichts mehr, und alles ist bloß, erscheint bloß als die Soheit, womit eine Transformation stattgefunden hat. Es gibt im Kommentar steht dazu, dass zuvor in unserem Zustand der anscheinende mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Deswegen spricht man von Täuschung.
Ja.
Dann, wenn jetzt die Soheit, nämlich die Wirklichkeit, von Makeln der Täuschung befreit ist, dann erscheint alles als die Wirklichkeit, damit ist Anschein und Wirklichkeit entsprechend. Anschein entspricht der Wirklichkeit, ist also ein zutreffender Anschein, und zuvor war es ein täuschender Anschein. Und damit ist alles erscheint als die Soheit. Und das wird jetzt hier an der Stelle nochmal in drei Aspekten aufgegliedert. Die äußere Umwelt, die Wahrnehmung, da steht da, wo man die Wahrnehmung der äußeren Umwelt, des Gefäßes dieser Welt, erscheint als Soheit. Das, was mir die Information gegeben hat, nämlich die Sutra und die ganzen Dharma, erscheint auch als die Soheit. Und das dritte ist jetzt das Bewusstsein der Wesen, nämlich die private Erfahrung, ne? Unsere eigene private Erfahrung, die nicht allgemein zugänglich ist, das Element der von Lebewesen, also der Bewohner dieser Welt, deren Bewusstheit ist dann auch die Soheit. Also wörtlich steht hier, ist die Soheit. Das ist zur Soheit der Wahrnehmung der Lebewesen geworden, die in ihrem nicht gemeinsamen Erfahrungsfeld. Also auch dieser Anteil im Kommentar wird es ein bisschen klarer ausgedrückt. Tümmung, Minpa, was nicht öffentlich ist, nicht allgemein sichtbar, die und damit enthalten ist in jeweils eigenen Lebensströmen einzelnen Wesen, das heißt deren Bewusstsein und die Bewusstseinsereignisse, was sie genau sehen und mit welcher Empfindung und welcher Art von Geisteszustand sie das sehen, etwas wahrnehmen, dieses wahrnehmende Bewusstsein der Lebewesen ist in die Soheit transformiert. Das sind dann die drei, und das sollte man wissen. Man sollte wissen, was also transformiert wird. Es werden diese drei Aspekte von Umwelt, von Dharma und von privaten Erfahrungen der Wesen transformiert.
Wenn man das jetzt mal auf unsere erste Diskussion überträgt, kann man ja sagen, wir können nach diesem Text jetzt hier eigentlich sagen, wir wissen, dass wir das, was wir als Phänomene bezeichnen, aus unserem eigenen Geist produzieren, aus unserem eigenen Bewusstsein reine Erscheinungen sind. Wir können eigentlich nichts darüber sagen, was dahinter steht. Und wenn wir die Soheit erreichen, dann erfahren wir die Wirklichkeit, können aber dann auch nicht viel darüber sagen, weil es eigentlich eine non-konzeptionelle Wirklichkeit ist. Es ist eigentlich nicht mehr die Wirklichkeit, die auf der konzeptionellen Ebene ist. Von daher ist es eigentlich gar nicht so unfolgerichtig, wenn damals die Chittamatrins eigentlich diesen Schritt nie gemacht haben. Die haben eigentlich immer untersucht, was kann der verblendete Geist, was können wir dazu sagen? Eigentlich können wir nur was zu dem Geist sagen, dass wir was wahrnehmen. Was dahinter ist, können wir nicht sagen. Und dann ist auch nicht nötig, eigentlich kann ich es nur erfahren, wenn ich im Zustand der Soheit bin. Mhm. Und da kann ich auch nichts dazu sagen, weil es im Grunde ja jenseits von Sagen eine Konzeption ist. Im Grunde ist das eigentlich gar nicht so, wir suchen eigentlich immer nach diesen Konzepten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die das je ausgeführt haben, ob da wirklich viel verloren gegangen ist. Die nicht einfach auch von ihrer Konsequenz her einfach gesagt haben, das können wir sagen zu unserem Geist und die Wirklichkeit können wir nur erfahren.
Aber die Frage stellt sich trotzdem, wie das mit dem Gedankenlesen geht. Naja, weil es kommt ja davor, ne? Ich meine, als Widerlegung und so, und dann hat er das ja rausgefunden, dass da irgendwo hakt. Oder?
Ja, das ist aber unabhängig von dem Gedankenlesen an sich schon.
Ja, weil das, er hat sich doch gerade darauf bezogen, auf die ganze Diskussion. Dann,
ja, nicht aufs Gedanken, also auf diese Frage, auf die so äußere Wirklichkeit, klar. Was damit hatte ich, das war ja immer die Frage, was steht hinter diesen, eben, meine ich jetzt.
Ja, weil das schon so lange her ist, dass wir diesen Text gemacht haben, kann mir jetzt auch nicht mehr so genau an alle Einzelheiten erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals auch immer zu dem Schluss gekommen bin, man kann da nie, es ist eigentlich nicht zwingend, die äußere Dinge ausschließen, sondern es wird eigentlich hier immer nur nahegelegt, dass es eigentlich nicht nötig ist, sie anzunehmen. Aber es wird nicht ausgeschlossen in dieser Beschreibung.
Es wird einfach nichts drüber gesagt.
Wird eigentlich nichts drüber gesagt. Man braucht sie eigentlich nicht. Für die Erklärung der eigenen, erst muss man erkennen, dass man getäuscht ist, ne? Dass man selbst in einer Welt von Täuschung lebt. Und für diese Erklärung, wie diese Täuschung zustande kommt, brauche ich keine Annahme von äußerer Welt. Da genügen mir meine eigenen falschen Gewohnheiten zu. Und auch die Transformation wird auch stattfinden. Das Freilegen, das Entfernen der Täuschung und das Entdecken der Wirklichkeit geschieht auch aus Arbeit mit dem eigenen Bewusstsein heraus. Brauche ich auch keinen Rückgriff auf äußere Atome und Dinge, also Wirklichkeit. Was aber nicht jetzt in einer Darstellung von Kosmologie oder sowas nicht ausschließen würde, dass da doch Wechselwirkungen irgendwie da sind. Es ist einfach nicht Gegenstand dieser Betrachtung hier.
Es muss ja keine Kosmologie sein. Als Bodhisattva ist man ja auch daran interessiert, ob sich das auch lohnt. Ob da überhaupt wer ist oder ob man da nur den Hampelmann macht in seinen eigenen Projektionen.
Das ist ja doch sowieso nur der relative Bodhicitta, also dass man also so handelt, weil man wirklich existierende Wesen für die Mitgefühl entwickelt.
Aber dann stellt sich die Frage, ist das nur ein geschicktes Mittel jetzt für den eigenen Geist?
Oder braucht man wirklich was mit? Was man ja dann auch wieder, wenn man in so nah an die Wirklichkeit herankommt, dann fragt man sich natürlich auch, woher ist mir denn diese Güte zuteil geworden, dass ich selber das habe erkennen können. Das ist ja auch ein großes, die Wirkung eines großen Mitgefühls.
Das ist mir soeben eingefallen. Dass man sich dann ja praktisch nur selber befreit. Warum habe ich nicht die Wohnung, wenn ich die Gewohnheiten habe, dass ich Belehrungen kriege über eine Selbstbefreiung? Warum habe ich die nicht schon längst gehabt?
Ja, deswegen ist das doch ein Erlebnis eines großen Mitgefühls, was einem selber zuteil wird, ne? Von Seiten dessen, wo man die Belehrungen bekommt. Also da ist doch das Gefühl von Dankbarkeit auf. Ne? Je mehr man eigentlich was erlangt hat.
Insofern, ja, das liegt ja immer wieder ein Äußeres nahe eigentlich.
Ja, man verhält sich deswegen aber auch zunehmend so wieder. Ne? Auf der einen Seite nicht schwindet die Erscheinung von Wirklichkeit von Lebewesen, aber die Wirklichkeit dessen, dass es einem gemöglich geworden ist, Befreiung zu erlangen, nimmt ja immer mehr zu. Und damit entsteht auch wieder, genauso wie einem selber dieses spontane Mitgefühl zum Teil geworden ist, kann man dann später wohl auch als Buddha eben spontan Mitgefühl ausüben. Das ist ja nicht absichtsvoll, ne? Ist ja kein planmäßiges Handeln, diese Buddha-Aktivität. Ist ja ein spontanes Handeln, was eben nur durch Beispiele überhaupt nachvollziehbar ist. Mit wem Jilaman, das hatten wir letztes Mal hier besprochen, dieses Beispiel von der Buddha-Aktivität im Dhyulama ist das ausführlich erklärt im letzten Kapitel. Die Buddhas, obwohl sie Buddha-Aktivität überall zu jedem Zeitpunkt für alle Wesen das Richtige und immer zu wirkt und trotzdem nicht planvoll ist, was wir uns gar nicht vorstellen können.
Und die Madhyamikas bestreiten die eigentlich auch eine äußere Welt, was er dann fragen darf.
Mit dem Anschein nach nicht.
Ah ja.
Anscheinend nach ist es gar keine Frage, dass wir, wenn wir nicht nachdenken, so tun, so einfach die Idee haben, wir haben von einem Ich und dass wir essen gehen und mit anderen Leuten uns unterhalten und sowas. Ne?
Da stellt sich die Frage praktisch gar nicht.
Wenn man nicht fragt, stellt sich keine Frage. Und wenn man das
ja, dann könnten wir sozusagen das Problem, ob und wie jetzt Wesen miteinander in Beziehung treten, einfach auf diese Madhyamika-Ebene verlagern.
Nee, kommst du, aber wenn du auf die absolute Ebene gehst, wenn die dann alles. Alle Theorien, jedes Mal, wenn du denn mit einem anderen Wesen kommunizieren willst, stellen die fest, dass es weder das Wesen noch dich gibt. Die sind da ja auch radikal erstmal. Die sagen zwar nichts Neues darüber aus, aber im Grunde genommen, wenn die einzelnen Schritte, weder eins noch viele oder was ich kann, entstehen, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Da kann man das jetzt machen.
Die negieren ja alles. Die sind ja eigentlich auch radikal.
Kann man das jetzt machen oder nicht?
Ich meine, das ist...
Diese Erklärung, weil du hast ja gerade gesagt, ja, dass es da eigentlich keine Erklärung dafür haben, weil es die Schule sozusagen nicht mehr in dem Sinn gibt, ne? Dass man dann sozusagen halt das dann eigentlich damit erklären könnte, also eher mit einer anderen Theorie letztendlich irgendwo.
Ja, muss man mal selber genau durchdenken. Also ich meine, dass es da einfach ist, wenn man sagt, dem Anschein nach ist es da, und dann braucht das so, wenn man nicht darüber nachdenkt, dann ist dem Anschein nach alles da, gut, ne? Und dann, wenn ich drüber nachdenke, dann sehe ich halt, dass da überhaupt nichts, irgendwas, irgendwo eine selbstständige Einheit hat. Und damit fällt eigentlich alles in sich zusammen. Ne? Dann gibt es gar nicht diese Spitzfindigkeiten hier, wie wo Gott von Bewusstsein wohl was gespeichert wird und Gewohnheiten und was und sowas. Ne? Verschiedene Projektionen braucht man alles nicht. Ne? Hier wird es schwierig, weil hier irgendwo der bloße Anschein verlassen wird, wird hinterfragt und wird untersucht, aber wird findet nicht gleich der Sprung statt in die Erfahrung der Wirklichkeit, sondern die täuschungsweise wird halt subtil beschrieben. Hier drin?
Ja?
Nee.
Ist nicht gerade hier,
das taucht da auf, aber.
Bei dem dritten Punkt?
Da steht aber hier nicht, sonst nichts weiter drin, das ist halt Sem und Semjung. Sem ist halt immer das Zosem, also der Haupt, das Hauptbewusstsein, was die bloße Anwesenheit eines Objekts wahrnimmt. Und Semjung sind alle das, was die Einzelheiten des Objekts wahrnimmt.
Mehr ist nicht drin.
Das ist praktisch die nur eine Umschreibung von, was hier wahrnehmendes Bewusstsein heißt. Gewesen. Also wenn man sagt, was jetzt hier eigentlich privat, was ist das private Erleben eines Wesens, von Lebewesen, das spielt sich ab in Sem und Semsung, ne? In Bewusstheit und Bewusstheitsereignissen oder wie man das sagen will. Das ist genau das, was eben normal von anderen nicht wahrgenommen wird, von außen. Keine Form hat. Ne? Das ist, ja, auch keine Form hat. Ne? Das ist genau wie bei den fünf Skandas. Also ist ja der Formskanda und dann der Rest ist Geist und das ist genau alles, was da die anderen vier Skandas sind, nämlich genau Bewusstheit und Bewusstheitsereignisse. Sem und Semsum. Also alles nicht Formhafte kann andere nicht wahrnehmen und alles Formhafte könnten theoretisch sozusagen andere dann auch wahrnehmen. Achso, hier kommt glaube ich die Erklärung zu diesem Dhammadhatu, sehe ich gerade. Dir nöt an dich, Schöpfi. Lösung an Gott. Danke. Negdurbe. Ta. Und ta imeke. Dich in die Parachikultopata. Iber dodit. Ja, ja, jetzt kommt das nochmal ausführlicher, genau. Das war wie beim Kampf. Das war eben nur der Wurzelkommentar. Ne? Also einmal bei Dhammadhatu. Weil außerhalb der Weite der Erscheinung gibt es ja keine Erscheinung. Das ist ja praktisch per Definition. Ne? Also die Gesamtheit aller Erscheinungen, der Weite aller Erscheinungen, gibt es nichts, was da außerhalb davon liegt und daran nicht enthalten wäre. Deshalb zum Zeitpunkt der Transformation, wenn also Transformation stattgefunden hat, dann ist in diesem makellosen, unbefleckten Weite genauso weit, überall da, wo auch also Erscheinungen sind, in dieser Weite, sind dann transformiert, die sind da unbegreifbar oder nicht unvorstellbar viele und in der Art auch unvorstellbare Qualitäten vorhanden. Werden dann praktisch freigesetzt, also Qualitäten, wo vorher eben bloß Erscheinungen waren. Und hier in diesem Zusammenhang heißt also, was also Umwelt, was zuvor Umwelt ist und was durch die Kraft dieser Umwelt dann uns als Körper erscheint, diese Erscheinungen von Körper werden sämtlich dann sämtlich transformiert in die Soheit, die durchdringende Soheit, welche ohne Mitte und ohne Begrenzung ist. Ne? Also Soheit der Erscheinung, da gibt es dann keinen Bezugspunkt mehr zwischen Zentrum und Mitte und oben und unten und rechts und links und Norden und Süden und so weiter. Ne? Und das ist das Erlangen von Dharmakaya, wobei man hier an dieser Stelle dann Dharmakaya in sinnvoller Weise auch mit Körper der Qualitäten übersetzen könnte. Ich weiß nicht, wie er es jetzt da.
Ja. Qualitätskörper.
Qualitätskörper. Das kann man durchaus machen. Das entspricht auch der einen möglichen von den 10 Bedeutungen von Dharma hier, von Chö, nämlich als die Qualitäten des Buddha, Leuchtungsqualitäten. Sozusagen ist Dharmakaya dann da, wo potenziell alle Qualitäten drin enthalten sind. Ja. ja, potenziell deshalb, weil es nicht zu sehen ist. Ne? Die noch kann nicht manifestiert, während die anderen die beiden Formkörper eben sichtbar sind. Und zweitens wird dann, das war der erste Aspekt, nämlich die äußere Welt und alles Körperliche, Körperhafte, ist eben in Dharmakaya transformiert. Und die, dann zweitens, was in den Sutra Pitaka enthalten ist, der Sutra Pitaka ist es dann, ja? Der Sutra Pitaka, was da drin enthalten ist, also in der Menge aller Sutren, oder sagt man dann Sutras, ich weiß nicht, Sanskrit, wenn die Mehrzahl wählt, ist von Wort mit A.
Sanskrit Plural wäre Sutrani, aber das machen wir eh so. Nicht. Ja. Ja. Das hat man Sutren oder Sutras. Ne?
Klingt Sutrani, sonst. Ja. Diese, was also in der Sutra Pitaka enthalten ist, die Rede. Ja, alles, was enthalten ist in den Begriffen und Vorstellungen der Sprache, die etwas zeigt, die etwas aufzeigt. Das ist ja also sozusagen der Informationsträger. Also diese Vorstellungen, die Sprache, der Sprache, die etwas zeigt und die in der Sutra Pitaka enthalten ist, wird das transformiert in in das, was in was unaufhörlich die Melodie und Weise des Dharmas und auch unerschöpflich in die unerschöpflichen Qualitäten dieser die Unerschöpflichkeit dieser Qualitäten gemeistert hat, das ist der Sambhogakaya, der wird damit erreicht. Sambhogakaya ist also hier charakterisiert als etwas, was ununterbrochen die, wie wird es als Melodie, als Art Weise des Dharmas bezeichnet und was unerschöpfliche Qualitäten hat. Das ist die Transformation von, was, wer hat es gefragt, irgendjemand gefragt, was dann dieses, du hast, glaube ich, Richard, du hast gefragt, ne, was das ist, wenn diese Sutra Pitaka transformiert wird in den Dharmadhatu, was das dann ist, ne? Das ist hier genau gesagt, ne? Das ist dann Sambhogakaya eigentlich, das ist die unaufhörliche Aussenden von Informationen praktisch.
Hier steht auch Genusskörper.
Ja, das ist, ich meine, eine Weise, das zu übersetzen, rein vom Wort her, ist das Longchipa völlig neutral. Das bezieht sich auf jede Art von Sinneserfahrung.
Das wird auch
ja. Erfahrungen. Genau, Erfahrungskörper. Das ist etwas, das erfährt oder erfahrt. Ja, und das, was alles jetzt in Bewusstsein enthalten ist, darunter fällt hier jetzt in dem Kommentar von Mipan, die Künchi, das Alaya-Bewusstsein eines jeden Wesen und das, was dann jetzt aus diesem Alaya-Bewusstsein sich manifestiert, als gewohnheitsmäßig manifestiert, das Gewohnheitsmuster von Dualität, das sind sieben Arten von Wahrnehmungsbewusstsein. Das sind dann, wenn man sieben hat, dann muss ja dann dieses Störbewusstsein auch noch mit dabei sein. Also nicht nur die fünf äußeren Sinne, sondern auch der Geistsinn und letztlich dieses Störbewusstsein, Klesha-Bewusstsein. Und dieses Grundbewusstsein plus den sieben Arten von Bewusstsein transformiert erscheinen als die fünf Arten, als die Allwissenheit der fünf Arten ursprünglicher Weisheit. Und das wird hier mit Nirmanakaya, mit der Erlangung des Nirmanakaya kommentiert.
Und was erscheint es in die sieben, die fünf
Arten? Die erscheinen als der Dharmakaya, als der Nirmanakaya, der die Allwissenheit der fünf Arten ursprünglicher Weisheiten hat. Dann hat man also die drei Aspekte, die hier vorher genannt sind. Äußere Welt, das Körperhafte, die Information, die in Sutra Pitaka enthalten ist und die nicht gemeinsam wahrnehmbare, das Erleben, die Bewusstheit der Lebewesen werden transformiert der Reihe nach in den Dharmakaya, in Sambhogakaya und Nirmanakaya. wo die Worte hier im Wurzeltext an der Stelle nicht auftauchen, hat es hier Mipham so erklärt. Oder auch, es gibt eine andere Möglichkeit, das noch zu sehen. Das hier noch, wird noch alternativ angeboten. In derselben Reihenfolge dann, dass
Deutsch erscheint vollkommen reine Bereiche und Körper, ist das erste. Die zweite, die erhabene Herr wird gelehrt und gesehen, das ist ein bisschen.
Bereiche war das, gell? Das, ja. Kann, das stimmt, mhm. Das kann dieses heißen hier. Mhm. Ja. Außer Welt, ne, ist dann, sind Bereiche, also das Ausdruck Bereiche ist dann hier wohl als so wie Buddha-Bereich zu verstehen und Körper in völlig reiner Form. Das erscheint als Körper und Bereiche in völliger Reinheit. Und das ist die und Sutra Pitaka, die Information transformiert, ist das Dampichu Dompa Dang. Müsste dann hier das sein, was der ist das Dharma, ist Dharma halt, ist der untrügliche Dharma.
Was ist untrüglich?
Und die Transformation von Sutra Pitaka ist aber eigentlich dann nicht transformiert, sondern dass der Dharma gelehrt wird, aber oder, ja, weitergegeben wird. Das ist aber eigentlich vorher auch schon, das ist nicht so ganz klar. Das dritte ist dann die Transformation des Bewusstseins. Das verwandelt sich dann, ist, ja dann hier, wenn das Ausdruck verwandeln steht hier nicht, aber das wohl einfach so, da war es ja im Reinen nach folgend auch zu verstehen, in die ursprüngliche Weisheit, die die Dinge erkennt, wie sie sind, und auch in ihrer Vielfalt, wie viel auch immer sie sind, diese zwei Arten von ursprünglicher Weisheit, die
entschuldige, darf ich mal kurz fragen. Das, was man gerade kann, das äußere Welt als Körper, also dass das der äußere Bereich, der scheint in völliger Reinheit. Ist das jetzt praktisch diese Shenton-Sichtweise, oder?
Das kann es sich, ja, das lässt sich doch.
Ja, da kann es.
Ah ja, das passt ja ganz sicher.
Das ist ja kein Lösung.
Kannst du lösen? Naja, falsche Zahlung, die.
Da sag ich
nicht. Die bringt die. Aus dem Kanzler wieder mal so ein See.
Nobodzilla.
Jetzt hast du die Zahlung. Die Yang oder? Die Nipper, die Jabo, die. Bitte, ich sage, wenn du in die Abo mal rein.
Ja, ich weiß
nicht. Ich meine, wir sollten das lassen, wenn wir einen verstanden haben, das reicht.
Danke, Silber.
Dann, da die Schizo, den Mal, der Jan Schizo, die kann man. So, dann sind wir so praktisch eigentlich dann schon fertig. Mit dem Abschnitt jedenfalls.
Sehr gut.
Dann hat er eigentlich noch, dann hat er noch den drei Arten von Individuen. Das war der dritte Punkt hier. Wir haben ja heute noch mit dieses Gebet zu sprechen gehabt, was dann doch die Zeit genommen hat. Geba die fünf Söhne an Jeche, Zollzorn, Söhne an Jeche, Lejo, Lamba, Kuni, Dota, Schu, Ninjo, Lumbo, Kui, Tashisho, Yendal, Chuchu, Sungi, Tashisho, Tata, Chembe, Tuki, Tashisho, Chal, Kusum, Tuki, Tashisho.